Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Teamwork funktioniert immer gleich. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Teamwork funktioniert immer genau auf die gleiche Art und Weise, völlig egal, in welchem Kontext dieses Team existiert. Und was meine ich damit? Also es gibt Teams im Sport und dann gibt es Abteilungen in Unternehmen, also letztlich auch nichts anderes als Teams. Und dann gibt es auch wirkliche Teams in Unternehmen, in den Abteilungen. Und du hast zu Hause ein Team, das ist deine Familie. Ja, also es gibt so unterschiedliche Settings. Und auch im Sport gibt es ja unterschiedliche Sportarten. Und da sieht es manchmal so aus, als wäre das eine Einzelleistung. Und das ist etwas, da hat mich tatsächlich meine Freundin draufgebracht. Wir sehen uns zurzeit so stückweise auf Netflix eine Serie über Rugby an. Six Nations heißt das Ganze. Kann ich wirklich empfehlen, ist super interessant. Ich persönlich mag Rugby sehr gerne, habe ich in meiner Jugend selber auch mal gespielt. Ich kann mit Fußball nicht viel anfangen. Ich finde immer, das ist kein Sport für Männer, aber whatever. Persönliche Meinung. Ich mag Kontaktsportarten einfach sehr, sehr gerne. Und natürlich ist Rugby wie auch Fußball oder Basketball so ein richtiger Teamsport, ne? Wo man also sieht, da muss das Team zusammenarbeiten. Aber auch da drin gibt es ja immer wieder so diese einzelnen Superstars, ne? Und auch die Spielmacher, auch auf der Position teilweise, wirklich gezielt als Spielmacher, haben diese Funktion. Und wenn das Team vom Trainer nicht gut gemanagt wird, dann kriegen diese Superstars sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Lob, das Team selber nicht so sehr und das sorgt dann sehr schnell für Brüche im Team. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen an dieser Stelle. Da nur als Reminder, es ist schön, wenn man Leute in einer Abteilung oder einem Unternehmen hat, die ganz besonders gut sind, auch objektiv betrachtet, einfach wirklich besonders gut abliefern, das darf man denen auch gerne sagen und man darf die auch gerne natürlich dafür loben, aber man sollte mal ein bisschen aufpassen, dass man den Rest der Leute da nicht vergisst und das passiert leider sehr, sehr häufig und die fühlen sich dann eben zurückgesetzt und dann kriegen wir ganz schnell Probleme im Team, dass die dann auch nicht mehr bereit sind, richtig miteinander zu arbeiten. Das ist übrigens auch der Grund, warum, und das ist tatsächlich sportpsychologisch dokumentiert, Leute wie zum Beispiel Ronaldo, also so echte Superstars, so echte Legenden, häufig die Leistung von Teams sogar verschlechtern. Einfach weil da zu viele Mechanismen, zu viele psychologische Mechanismen mit reinkommen. Der Fokus der Scheinwerfer ist auf dieser einen Person. So wird das auch vom Rest des Teams wahrgenommen, dass alle Welt sich nur auf den konzentriert, die sich vorkommen wie Statisten. Gleichzeitig fühlen sich möglicherweise eingeschüchtert, weil ihre Fähigkeiten einfach nicht so sind wie die von dieser Legende. Und das führt dann tatsächlich zu reduzierter Team-Performance, wenn du so einen Ultra-Superstar an Bord holst. Das muss man auch als Unternehmer im Blick haben. Das ist nicht immer die beste Idee. Auf der anderen Seite kann natürlich so jemand auch unglaublich inspirierend sein. Allerdings, und das ist der wichtige Punkt an der Stelle, allerdings sind solche Menschen immer nur für sehr wenige wirklich inspirierend. Da gibt es viele, die finden die toll. Wenn sie mit denen aber zusammenarbeiten müssen, dann fühlen sie sich schlecht. Und dann gibt es die wirklich dann versuchen, an dieser Legende zu wachsen. Aber wie gesagt, das ist der kleinste Prozentsatz. Da sind wir wieder in diesem ganz kleinen Bereich, 1-2% vielleicht. Ja. Es gibt diese ganz berühmte Geschichte mit Michael Phelps, der tatsächlich gegen Ende seiner Karriere von einem, ich glaube, chinesischen oder chinesischstämmigen Fan tatsächlich geschlagen wurde, der als Kind ein großer Fan von Michael Phelps war und am Schluss, er ist dadurch so motiviert worden, so inspiriert worden und am Schluss ist er von diesem jungen Mann tatsächlich bei einem Rennen besiegt worden. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment im Sport, vor allen Dingen, weil sich Michael Phelps darüber gefreut hat. Ja, aber wie gesagt, das ist der kleinere Teil der Menschen, die meisten werden eher eingeschüchtert. Und das ist etwas, was du in einem Team nicht unbedingt haben willst. Und hier ist es dann Aufgabe des Teamleaders, dafür Sorge zu tragen, dass diese Effekte möglichst mitigiert werden, sprich dagegen etwas unternommen wird, beziehungsweise entsprechend gehandelt wird, um den Rest des Teams mitzunehmen an dieser Stelle. Gut, also zurück. Wir gucken Six Nations, Rugby, Teamplay. Und das Letzte, was wir vorher verarbeitet hatten, war eine Serie über NASCAR. Full Speed heißt die, glaube ich. Ja, ich gebe es zu. Ich gucke ganz gerne Netflix, vor allen Dingen gerne Dokus. Es dauert immer ziemlich lange, weil ich gucke immer maximal eine halbe Folge am Stück. Dementsprechend lange habe ich was davon. Ich muss nicht ständig auf neue Serien hungern. Das ist ein Vorteil davon. Und sie sagte dann, naja, das ist ja hier anders als zum Beispiel bei den Autorennen. Und ich sage, warum? Naja, hier ist so richtiges Teamwork. Und dann habe ich gesagt, wieso? NASCAR ist doch auch Teamwork. Ja, aber da ist halt der eine, der fährt halt das Rennen. So. Und das fand ich super spannend und das war auch sehr inspirierend tatsächlich an der Stelle, denn ich glaube, das ist eine Sichtweise, die sehr viele Menschen haben. Der Fahrer, egal ob es jetzt NASCAR ist oder Formel 1, das ist ja völlig wurscht, der kann alleine nicht gewinnen. Der ist ultimativ auf sein Team angewiesen. Das Team in der Boxengasse, seine Techniker, die Leute, die ihn über Funk mit Anweisungen versorgen, ja, die das Rennen beobachten und sagen, was ist da hinten los und pass auf und mach so und taktische Hinweise geben. Er hat die Jungs, die Reifen wechseln und betanken. Und ohne dieses riesige Support-Team kann der Fahrer selber eigentlich nichts. Also der kann halt im Kreis fahren, er muss alle taktischen Entscheidungen selber treffen, er kann nicht sehen, was hinter ihm wirklich los ist. Er kriegt auch von der Strategie der anderen Fahrer nichts mit, weil darüber wird ja auch gesprochen, ne? Wie viel Boxenstopps und so weiter, der macht das, komm, wir ändern unsere Strategie, wir machen jetzt das. Das hätte er alles nicht und im Boxenstopp muss er dann aussteigen, selber die Reifen wechseln und die Kiste betanken. Okay, wenn es alle machen müssten, dann wäre es wieder fair, aber ich glaube, du verstehst, was ich sagen will. Und genau darüber haben wir uns dann unterhalten, meine Freundin und ich. Und das war ein Aspekt, den hatte sie so einfach nicht gesehen, weil, und das ist natürlich so, und das ist wieder dieses, das ist letztlich auch dieses Ronaldo-Phänomen. Ja, das ist die eine Person, die fährt und die gewinnt. Und unterm Strich ist das auch richtig. Das ist der Typ, der sein Leben aufs Spiel setzt, der dieses Rennen fährt und der am Schluss gewinnt oder verliert, wenn ihn nicht die Technik im Stich lässt. Okay. Könnte er das tun ohne alle anderen? Nein. Deswegen ist es genau das gleiche Setting. Es sind bloß nicht alle gleichzeitig auf der Rennstrecke. Sitzen nicht alle mit dem Auto. Das ist richtig. Und mir ist dann tatsächlich parallel dazu auch eingefallen, dass es bei den bei meinen geliebten Navy Seals auch nicht anders ist. Ja, das ist toll. Das sind so glorreiche Lichtgestalten. Ja, das sind gelten als die besten Soldaten der Welt. Whatever. Zumindest gehören sie zu den besten der Welt. Wir wollen es mal so sagen. Auch für alle anderen Spezialeinheiten gilt das ganz genauso. Und die machen da ganz tolle, abgefahrene Sachen, gehen hohe Risiken ein und sind ultra professionell. Was aber die wenigsten Menschen wissen, ist, dass 80% der Leistung der SEAL-Teams tatsächlich aus Support besteht. Die haben jede Menge Unterstützung. Die haben zum Beispiel speziell ausgebildete Operators, die machen praktisch die gleiche Ausbildung wie die Navy SEALs. Die SWIC-Guys, die sind aber gleichzeitig sozusagen, sind praktisch Ingenieure. Ja, die machen also Transport mit den motorisierten Schlauchbooten, Unterstützung für die SEAL-Teams. Dann haben die zum Beispiel Kooperation mit anderen Infanterieeinheiten, Panzern, Luftunterstützung, Hubschrauber, Flugzeuge. Die müssen von A nach B gebracht werden mit großen Transportmaschinen oder eben mit kleineren Einheiten. Sprich, hätten die den ganzen Support nicht, könnten die auch nicht so coolen Kram machen. Das darf man einfach nicht vergessen. Und von außen betrachtet sieht das so aus, als wären die ja so unglaublich fantastisch aus sich selbst heraus. Und wenn man mit denen dann spricht, dann sagen die, nee. Also wenn wir den ganzen Riesenapparat außenrum nicht hätten, dann würde das ganz anders aussehen. Ja? Und das ist halt auch ganz wichtig, dass innerhalb eines Teams dementsprechend die Teammitglieder, die nicht so im Rampenlicht stehen, diese Anerkennung und diese Wertschätzung wirklich auch spüren können. Es ist zum einen natürlich Aufgabe, ganz besonders dieser Teammitglieder, dieser Rockstars oder eben der Fahrer im Auto oder das SEAL-Team, dass die entsprechend den anderen auch ganz eindeutig immer wieder zu verstehen geben, wie sehr sie das Ganze schätzen und anerkennen und wie wichtig das für sie ist und auch durchaus immer wieder kommunizieren, dass ansonsten diese Leistung nicht möglich wäre, denn es ist einfach so. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass die Aufgabe der Führungsebene von Leadership auch dafür zu sorgen, dass hier keine Gräben aufreißen, weil es ist absolut menschlich, wenn du ganz, ganz tolle Leistungen erbringst, hast du vielleicht das Gefühl, du hast es alleine gemacht und dementsprechend ist dann durchaus auch mit Arroganz und Egoismus zu rechnen, je nach Charakterstruktur. Und es ist garantiert Aufgabe eines Teamleaders, dafür zu sorgen, dass hier entsprechend Grenzen gesetzt werden, die Kommunikation dementsprechend geführt wird oder möglicherweise, und das ist der wirklich harte Part, man möglicherweise dann auf so jemanden auch verzichten muss. Und das ist besonders im unternehmerischen Zusammenhang jetzt besonders interessant. Auch im Sport ist das schon vorgekommen, dass man solche Leute dann tatsächlich nicht mehr in der nächsten Saison mit dabei gehabt hat, einfach weil der Schaden insgesamt dem Team zu groß war. Und die haben ja eine Halbwertszeit. Sie werden jetzt nicht ihr ganzes, die werden nicht die nächsten 100 Jahre für diesen Verein spielen können, weil sie einfach irgendwann auch zu alt sind für dieses Leistungsniveau. Das ist ein Aspekt. Also man muss überlegen, wie viel ruiniere ich für ein, zwei Saisons noch weiter und dann habe ich am Schluss halt einfach nur noch einen zusammengewürfelten Haufen von Leuten, die überhaupt nicht miteinander klarkommen. Das ist ja das, was häufig in Unternehmen passiert. Wir haben generell schon ein Problem mit Teamkultur in deutschen Unternehmen. Das ist ein Fakt. Das ist gut aufgearbeitet. Es gibt immer wieder Untersuchungen darüber, die immer wieder zeigen, naja, also in deutschen Unternehmen schlagen sich gerne auf die Brust, also auch die kleinen, ja, auch die kleinen Unternehmen mit irgendwie 10 Mitarbeitern oder 15 oder dann auch die nächsten Stufen oder die mittleren. Also wenn du fragst, werden alle sagen, nee, das ist bei uns total super und kommen alle super miteinander klar und tolles Team. Und wenn man dann aber objektiv hinschaut, dann merkt man, naja, das ist aber tatsächlich eigentlich nicht so. Scheißen sich alle nicht die ganze Zeit an. Das wird dann als tolles Team zusammengefasst. Oder man geht ab und zu vielleicht, gehen auch mal welche miteinander Bierchen trinken. Das ist nicht das Gleiche. Sondern wir haben in aller Regel eine Sammlung von Menschen, die am gleichen Ort arbeiten. Ich habe das schon oft gesagt, wer soll immer wieder sagen, das ist kein Team. Ein Team sind Menschen, die zusammen auf einer gemeinsamen Mission sind und die sich gegenseitig sozusagen bedingungslos unterstützen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, die einander vertrauen, einander wirklich vertrauen und die sich wirklich gut kennen. Und die Mission und das Team über alles stellen. Das ist ein Team. So. Das findest du in kaum einem Unternehmen. Manchmal in einem Team, in einem Unternehmen, manchmal in einer Abteilung. Solche Dinge können sich von innen heraus etablieren, auch wenn insgesamt die Kultur nicht toll ist und wenn insgesamt Leadership nicht gut ist. Das sind allerdings eher Ausnahmen und das Ganze funktioniert nie auf Dauer. Denn selbst wenn sich ein so gutes Team innerhalb einer nicht guten Kultur etabliert, werden die einzelnen Player da drin im Laufe der Zeit alle entscheiden, diese Kultur zu verlassen. Einfach weil sie insgesamt auch gar nicht die Wertschätzung für ihre gute Teamleistung bekommen. Und das ist dann typischerweise so. Und das führt bei Menschen immer dazu, dass sie irgendwann keinen Bock mehr haben, sprichwörtlich den Karren andauernd aus dem Dreck zu ziehen, wenn sich die anderen nicht scheren. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem und du solltest wirklich ein ganz großes Augenmerk darauf richten, die Leute, die wirklich exzellent abliefern, die immer wieder sozusagen begeistern, auf die du dich immer verlassen kannst, die auch entsprechend in den Fokus zu rücken. Und ich weiß, der Reflex ist, dass sich alle immer um die Typen kümmern, die das nicht tun, die halt ständig Probleme machen, die nicht performen, die brauchen ja so viel Unterstützung, mit denen muss man immer wieder sprechen und die muss man immer wieder ermahnen und immer wieder auf die Zielvorgaben hinweisen, yada, yada, yada. Und die bekommen den ganzen Fokus und das ist ein Riesenfehler. Dafür gibt es strukturierte Prozesse. Wenn man da durch ist, hat sich entweder die Performance entscheidend verbessert oder diese Person muss das Team verlassen. Es kann nicht sein, dass der größte Teil des Fokus und der Energie des Leaders, des Teamleaders oder auch des Gesamtleaders für diese Menschen verbraucht wird und alle anderen, die das Ding wirklich am Laufen halten, die wirklich gut abliefern, die wirklich mit Leib und Seele möglicherweise dabei sind, die loyal sind und so weiter, die bekommen so die Bröckchen, die übrig bleiben. Also das ist ein völlig verschobener Fokus. Das ist toxisch für jede Unternehmenskultur und das wird garantiert auch jedes Unternehmen ruinieren, selbst wenn der größte Teil der Mitarbeiter da drin tolle Mitarbeiter sind. Denn wenn die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, sondern die, keine Ahnung, 10 oder 20%, die eben nicht toll sind, dann haben die irgendwann keine Lust mehr und das Ganze wird auseinanderfransen. Und sowas habe ich schon miterlebt. Das wird dann einfach achselzuckend hingenommen. Ja, früher hatten wir eine andere Kultur, da waren alle total eng miteinander verbunden, ja, haben viel miteinander gemacht, die Stimmung war ganz anders und ja, heute ist das halt nicht mehr so. Ja, das sind doch gigantische Alarmzeichen, da muss man sich doch fragen, okay, warum waren die Leute früher wirklich, ich sag mal platt, ein Herz und eine Seele und miteinander connected und haben auch nach Feierabend miteinander Dinge unternommen und haben sich gegenseitig unterstützt und gechallenged und all das, wie man das gerne haben möchte. Und dann hört das auf einmal sowieso nicht, aber gefühlt auf einmal auf und dann sind halt nur noch Arbeitnehmer. Und es läuft so lala, Projekte funktionieren nicht so gut und manches wird auch einfach verkackt auf gut Deutsch und dann sind halt mal ein paar hunderttausend weg. Man weiß jetzt auch nicht so genau, hey, also so kannst du ein Unternehmen nicht führen. Ja, das ist einfach sozusagen, das ist absichtliches Wegsehen und einfach akzeptieren, dass es irgendwie langsam vor die Hunde geht mit der Ausrede, ja, ich habe auch keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Ja, wir machen ja nichts anders. Ja, doch, offensichtlich schon, ne? So als Reminder, also wenn sich Dynamiken in dem Team verändern, dann musst du immer sofort höchste Alarmstufe haben. Du musst wissen, warum das so ist. Und du musst vor allen Dingen dir dann spätestens externe Beratung dazu holen, weil du wirst selber nicht erkennen können, was los ist. Das funktioniert einfach nicht. Ja, wenn du Teil des Problems bist, kannst du das Problem nicht beschreiben. Ja, so. Die guten Mitarbeiter sollten im Fokus stehen. Leute, die an einem Platz zusammenarbeiten, sind kein Team. Leider haben wir diese Situation typischerweise in Deutschland. Und wenn die dann zueinander freundlich sind, dann wird behauptet, wir haben eine gute Teamkultur und hier ist alles super. Und das ist letztlich auch nur eine Story. Denn da mal richtig hinzugucken und sich zu fragen, wie könnte das denn laufen, wenn wir ein echtes Team hätten? Und das kann ich dir sagen. Alleine die Kultur im Unternehmen zu verändern, würde deine Ergebnisse vorsichtig geschätzt in den nächsten 12 Monaten um mindestens 30% steigern. Und wie gesagt, das ist eine vorsichtige Schätzung. Das sind belegte Zahlen. In aller Regel sind die Effekte höher, weil so ein Wandel in der Kultur typischerweise nur durch Veränderungen im Führungsverhalten zustande kommt. Und diese beiden Dinge, die bedingen sich gegenseitig, aber sie verstärken sich auch gegenseitig. Ja, und jetzt habe ich auf einmal Führungskräfte oder eben einen Leader, einen Unternehmer, der völlig anders kommuniziert, der ganz anders mit den Leuten umgeht, der die mit mehr Respekt und Wertschätzung behandelt, der bemüht ist, vertrauensvolle Verbindungen herzustellen, der empathisch und transparent kommunizieren kann, der ein echtes Wertesystem vorlebt, der eine echte Unternehmenskultur vorlebt, der auch vor allen Dingen richtig gut zuhören kann. Ja, und damit kriegst du ganz andere menschliche Dynamiken da rein und dadurch werden automatisch Kosten deutlich reduziert und Gewinne gesteigert, ganz platt gesagt. Ja. Ich sage es immer wieder, Leadership ist der absolute Moneymaker und jeder, der nicht in Leadership investiert als Unternehmer, der hat das Spiel nicht verstanden. Der hat einfach das Spiel nicht verstanden, denn das ist der wichtigste, essentiellste und der zentrale Punkt in jeder Organisation und wenn das nicht funktioniert, dann wird diese Organisation früher oder später scheitern. Das ist ein Gesetz. Ja? Und deswegen, alle machen sich Gedanken über irgendwelche Automatisierungen und über technologische Neuerungen und Kosteneinsparungen hier und Gewinnoptimierung da und das alles sind technische Aspekte. Und das, was die allergrößte Rolle spielt in einem Unternehmen, ist der menschliche Faktor. Und das lässt man außen vor, gerade in Deutschland. Will keiner wissen, will keiner hingucken. Ja, das ist so wie, du hast ja diesen Knubbel am Arm und du gehst einfach nicht zum Arzt, weil du denkst, möglicherweise ist das Krebs. So. Und deswegen wartest du, bis es anfängt aufzubrechen und zu eitern und so. Und dann gehst du doch zum Arzt und sagst, ja, das ist Krebs, wären sie mal früher gekommen. Haha. Ich habe solche Sachen oft erlebt in der Medizin als Arzt. Das ist so, wie Menschen funktionieren. Sie wissen, es ist Kacke, aber sie wollen nicht, dass jemand sagt, was es ist, denn dann müsste man sich tatsächlich drum kümmern und ich nenne es mal die Diagnose, Ja, im unternehmerischen Kontext können wir das, glaube ich, auch nehmen, das Wort. Die ist einfach zu erschreckend. Deswegen möchte ich sie nicht wissen. Und dann musst du halt die terminalen Konsequenzen unter Umständen hinnehmen. Und ich habe mehr als einen Menschen, deutlich mehr als einen Menschen, wegen solchen Verhaltens am Ende unnötigerweise sterben sehen, obwohl man zu dem Zeitpunkt, wo es das erste Mal bemerkt worden ist, das Ganze tatsächlich eine Heilung hätte zuführen können. Ja? Also das ist reale Erfahrung als Arzt nach Jahrzehnten. Und Unternehmer machen genau das Gleiche. Die sehen einfach, es funktioniert nicht gut. Es funktioniert nicht gut in diesem Unternehmen. Meine Überlastung ist hoch. Wenn ich nicht da bin, funktioniert es zumindest meiner Empfindung nach nicht richtig. Wir haben immer die gleichen Probleme. Wir haben keine gute Performance. Wir haben einen hohen Krankenstand. Wir haben eine hohe Personalfluktuation etc. Das ist euer Krebsgeschwür. Und ihr müsst euch einfach mal die Diagnose abholen. Und dann müsst ihr in die Therapie gehen. Ja, und das ist ein langwieriger Prozess. Und da braucht ihr einfach eine lange Zeit Betreuung und Hilfe dafür. Denn ihr könnt es selber nicht von innen heraus regeln, sonst hättet ihr ja eine andere Kultur. Ist doch, denke ich, völlig logisch, oder? So. Und wenn man dann einfach mal hinguckt und sich zum Beispiel ein Beispiel daran nimmt, wie wirklich tolle Teams im Sport funktionieren und möglicherweise auch mal guckt, wie agiert denn der Trainer da drin? Ja, eins der besten Beispiele ist wahrscheinlich Jürgen Klopp. Ich habe mich mit dem nie wirklich beschäftigt und ich habe mit Fußball echt so gar nichts am Hut. Aber das bisschen, was ich von dem mitgekriegt habe und das bisschen, was ich von dem an Interviewausschnitten gesehen habe, war mir sofort klar, warum der so erfolgreich ist. Das ist jemand, der lebt und atmet Leadership in Reinkultur. Deswegen hat er diese Ergebnisse produzieren können und deswegen schätzen den, so wie ich das mitbekommen habe, praktisch alle, die jemals mit ihm zu tun hatten, enorm hoch bis heute. Und viele sagen, der hat nicht nur mein Spiel, sondern mein Leben verändert. Tada, das ist das, was großartige Leader tun. So, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, bin ich Jürgen Klopp. Das Ding ist, du kannst das sein. Und das ist jetzt kein pathetisches Coaching-Gequatsche, sondern Leadership ist ja ein Skill. Das ist ein Skillset, das ist eine Reihe von Fähigkeiten, die man lernen und trainieren kann. Und ja, auch dann wird nicht jeder ein Jürgen Klopp werden müssen, können. Das ist aber gar nicht nötig. Ja, das ist so absolut Top-Level und das braucht halt auch jahrzehntelang Zeit, muss man fairerweise dazu sagen. Also mal so eben geht das sowieso nicht. Um guter Leader zu werden, kannst du alleine schon mal ein Jahrzehnt investieren. Und dann ist ja die Skala nach oben offen. Die Frage ist, wer bist du nach 30 Jahren Leadership? Ja? Also deswegen, nochmal ganz ruhig bleiben. Möglich ist das auf jeden Fall. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass das Ziel ist, sich zum Beispiel in so jemand zu verwandeln. Du sollst ja dich zu einem Leader entwickeln als du selber. Ja? Also sich da irgendwelche Vorbilder zu suchen. Inspirationsquellen, ja. Vorbilder, da bin ich immer vorsichtig, weil ich möchte nicht sein wie jemand anders. Habe ich auch alles schon probiert in meinem Leben, ist natürlich immer eine komplette Bullshit-Idee, weil das ist einfach nur inauthentisch. Auch wenn es sehr cool wäre, wie Bruce Willis in Stirb langsam zu sein, aber sind wir halt alle nicht. Ne? Nur, so ist es halt. Und das macht ja auch gar nichts, weil wir sind dann unser eigener Actionheld, wenn wir das Bild beibehalten wollen. So, also wenn ich eine tolle Teamkultur habe, dann muss ich ein bisschen aufpassen mit diesen sogenannten Rockstars. Da möchte ich nochmal drauf abzielen. Es ist ja nicht verkehrt, Rockstars zu haben. Häufig sind das halt Einzelspieler und die müssen dann an Positionen, wo wir Einzelspieler brauchen. Die sind nicht selten destruktiv für ein Team. Und ganz, ganz viele von diesen sogenannten Top-Performern sind tatsächlich toxisch für das Team. Ne? Und da bin ich vorhin anders abgebogen, aber wir kommen jetzt auf den Punkt zurück. Deswegen ist es im unternehmerischen Kontext so wichtig, darauf zu achten. Ja, ich kam ja aus der Ecke, okay, da hast du so eine Sportlegende und den willst du trotzdem nicht weiter im Team haben, weil er den Rest des Teams zersetzt. Im Unternehmen ist das ähnlich. Ich nehme immer das Beispiel, der beste Sales Guy, ja, der bringt uns Geschäft ohne Ende. Nur, alle hassen ihn, weil er ein Arsch ist, auf gut Deutsch. Ja, und das ist oft so. Es gibt Leute, die sind absolute High Performer, aber die bauen überhaupt keine vertrauensvollen Beziehungen, letztlich gar keine Beziehungen zu anderen Mitarbeitern auf. Und die findest du in vielen Unternehmen und die kannst du sehr einfach herausfinden, indem du einfach die Leute fragst, wer ist hier das Arschloch? Und dann zeigen alle auf den gleichen Typen. Und wenn du dann nach seiner Performance fragst, sagt der Chef, ja hier, ohne den, da wird der Laden schon längst zugemacht haben. Bloß was der Chef halt nicht realisiert ist, dass keiner mit ihm arbeiten möchte. Und das bringt Leute dazu, erstens deutlich schlechter zu performen. Das ist keine bewusste Entscheidung. Ja, also es ist nicht so, nee, zeigen wir es dem Chef, sondern das ist ein automatischer psychologischer Mechanismus. Das schränkt uns ein. Das behindert uns auf gut Deutsch. Also die Performance insgesamt im Team und auch der einzelnen Spieler in Anführungszeichen da drin sinkt. Und zwar teilweise wirklich erheblich. Das heißt, das, was dieser Rockstar an Positiven bringt, kann das oft gar nicht kompensieren, was das Team insgesamt verliert. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, er wirkt zersetzend auf das Team und Leute, wenn das Team verlassen. Und vor allen Dingen gute Leute, wenn das Team verlassen, die nämlich nicht das Gefühl haben, dass es Sinn macht, hier weiter gut abzuliefern, wenn der Typ da drüben machen kann, was er will und der Liebling vom Chef ist. Und das ist das, was man dann häufig hört. So, und dann hast du nämlich das Problem, du hast zwar diesen einen Superstar, du hast den besten Sales Guy überhaupt und ansonsten ist keiner mehr da. Und jetzt hast du zwar jemanden, der gut verkaufen kann, aber niemanden mehr für das Fulfillment zum Beispiel. Was machst du jetzt mit deinem Team? Was bringt dir jetzt der beste Sales Guy? Ich glaube, das Bild ergibt Sinn, nicht wahr? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu gucken, okay, ich habe einen Superstar, ist der teamkompatibel? Und das ist zum Beispiel etwas, was tatsächlich in dieser Serie Six Nations von mindestens einem Coach, Trainer wörtlich gesagt wird. Dem ist es gar nicht wichtig, den allerbesten Spieler zu haben, den schnellsten Läufer oder den stärksten Blocker, sondern einen, der am besten mit den anderen zusammenspielen kann, sprich, der am meisten Vertrauen im Team aufbauen kann. Und das findest du 1:1 zum Beispiel in den Zielteams wieder. In den Zielteams ist es viel wichtiger, dass du ein Teamplayer bist, dass du mit den anderen zusammenarbeitest, dass du vertrauensvolle Beziehungen zu den anderen aufbauen kannst, dass du das Vertrauensverhältnis im Team verstärkst. Das ist ein viel, viel wichtigerer Faktor, als wie toll du schießen kannst, wie schnell du rennen kannst oder wie stark du bist. Denn wenn du ein Ziel sein willst, musst du gut schießen und du musst gut rennen können und du musst stark sein. Und ob du da jetzt der Stärkste oder der Schnellste oder der beste Schütze bist, spielt überhaupt keine Rolle. Erstens kann man diese Skills alle ausbauen. Punkt Nummer eins, das ist das, was ich euch ja immer wieder sage, wenn ihr Leute einstellt, hört doch mal auf, die Qualifikation einzustellen, stellt doch mal Charaktere ein. Und ja, ich weiß, dass die wenigsten davon Ahnung haben, wie sie das überhaupt machen sollen. Und kleiner Tipp, ich helfe euch gerne dabei, solche Prozesse zu entwickeln, denn das ist Teil meiner Arbeit. Und wenn du Leute nach Charakter auswählst, dann kannst du die skilltechnisch entwickeln, wie du sie gerne haben möchtest. Und die sind dann auch noch bei dir gewachsen. Und das Ganze wird auch noch als definitives Investment in sie selbst empfunden. Das heißt, das versteckt die Loyalität noch mal weiter. Also hey, lass uns mal über Win-Win-Situationen reden. Ja, also wenn du Leute wirklich an dein Unternehmen binden willst, dann machst du das so rum und suchst dir nicht den besten Experten, der charakterlich zwar ein kompletter Vollpfosten ist, aber die Performance ist geil. Dafür hat er jetzt gerade die Performance des gesamten Teams und des gesamten Unternehmens reduziert, aber da guckt gar keiner mehr hin, weil das gar nicht interessiert. Es sind nämlich alle so geblendet von der unglaublichen Corona dieses unglaublichen Superstars. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Das ist ein Zeichen schlechter Leader, sich auf solche Leute zu fokussieren und sich von ihrem Glanz blenden zu lassen und den Rest des Teams letztlich zu ignorieren und zurückzulassen. Und gleichzeitig wirken solche Dynamiken tatsächlich zersetzend auf Organisationen. Und dafür gibt es tonnenweise Beispiele auch aus der unternehmerischen Welt, dass solche Dinge wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich sind. Hast du einen Rockstar, der gut zum Team passt? Na wunderbar, jetzt hast du den absoluten Hauptgewinn gezogen. Ich würde zum Beispiel auch mal behaupten, dass Michael Jordan wahrscheinlich nicht wirklich sehr förderlich war für das Team. Also er hat ja... Es ist sicherlich keine optimale Persönlichkeitsstruktur, wenn wir uns den Bereich Leadership angucken. Ja, es gibt ja diese Doku, The Last Dance, auch auf Netflix, kann ich wirklich nur empfehlen. Und er sagt ein paar sehr interessante Sachen. Wenn man ein bisschen sensibel ist für diese Thematik, und das bin ich ja nun mal durch meine Arbeit, dann merkt man auch das, was andere über ihn sagen. Ja, das ist nicht jemand, den ich mir als idealen Teamplayer vorstellen würde, sondern er hat das ja ganz klar so gesehen, dass nicht er mit dem Team trainiert, sondern das Team trainiert mit ihm. Ja, also er hat sich ganz klar als der absolute Rockstar gesehen, der er auch war. Und er konnte nur mit Leuten im Team zusammenspielen, die ganz klar ihren Platz kannten. Und dann hat das auch sehr gut funktioniert. Du kannst dich nur nicht darauf verlassen, dass du so eine Konstellation immer hinkriegst. Und auch an der Stelle kann ich dir versprechen, die Ergebnisse des Teams wären wahrscheinlich noch besser gewesen, hätte der gute Michael ein bisschen mehr Demut und Bescheidenheit gezeigt, die er bis heute nicht wirklich gerne zeigt. Und das ist ja, das ist keine Kritik jetzt an der Person, es ist einfach nur etwas, was mir auffällt. Ja, und ich denke, dass die Ergebnisse nochmal hätten anders sein können. Und genau diese Überlegungen und Beobachtungen musst du in deinem Unternehmen, in deinen Teams selber auch machen. Du musst wirklich hinschauen, wen habe ich da und wie harmoniert er mit den anderen. Das ist wichtiger als die individuelle Performance, glaub es mir. Denn ein Team liefert ja eine Gesamtperformance ab. Und natürlich ist es hilfreich, wenn da Leute ganz super toll abliefern. Nur, unterm Strich, ist es selten das, was tatsächlich das Ergebnis äußerst positiv beeinflusst, sondern wie gut das Team miteinander zusammenarbeiten kann. Wie gut die einander unterstützen und wie sehr die auf das gemeinsame Ziel und nur darauf fokussiert sind. Das entscheidet über die Team-Performance. Nichts sonst. Und das wird dir jeder Special Operator auf diesem Planeten bestätigen. Das ist das, was diese Einheiten so einmalig und so unglaublich performant macht. Für die ist ein eisernes Gesetz, Mission First. Für die gilt es nur, das Ziel zu erreichen. Dafür tun die alle alles. Punkt Nummer zwei, alles für das Team. Mission First, alles für das Team. Weil nur das Team gemeinsam die Mission tatsächlich auch erfüllen kann. Es ist letztlich sehr simpel. Darauf muss der Fokus liegen. So muss ein Team aufgebaut werden, so muss ein Team strukturiert werden, so muss ein Team auch selektiert werden. Zusammensetzung der Charaktere, nicht nur der Skillsets. So muss ein Team geführt werden, das heißt, die müssen weitestgehend autonom agieren können. Thema Leadership, dezentralisierte Führung. Und die müssen natürlich die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um tatsächlich auch so agieren zu können. Wiederum, Thema Leadership. Führen heißt dienen, nicht vergessen. Ja, führen heißt nicht ansagen, was zu machen ist und am besten noch, wie es zu machen ist. Das ist nicht Leadership. Leadership heißt, die richtigen Leute zusammenzubringen, zu einer Gemeinschaft zu vereinigen, vertrauensbasiert, eine entsprechende Kultur, einen entsprechenden Rahmen, einen Frame zu etablieren, damit auch ein entsprechendes Wir-Gefühl da drin entsteht, auch ein Stolz auf dieses Das sind wir entsteht. Naja, und dann hast du tatsächlich das so ein High-Performance-Team, von dem alle träumen. Und das ist überhaupt nichts Abstraktes und das ist auch gar nicht eigentlich was Außergewöhnliches. Nur außergewöhnlich, weil es so selten ist, aber nicht, weil es so schwierig wäre herzustellen. Es beginnt halt mit der Selektion der Menschen, die in das Team reinkommen, dementsprechend entsprechende Einstellungsprozesse, auch eine Menge persönliche Eigenleistung in der Erstellung dieses Prozesses, denn du findest solche Prozesse auf dem Markt praktisch nicht, schon gar nicht in Deutschland, sondern was du findest, ist der typische HR-Kram mit all den möglichen Testszenarios und Persönlichkeitstests und pipapo. Wirklich Charaktereigenschaften, ich sag einfach mal abfragen oder offenlegen, so ist besser. Das macht praktisch niemand. Das ist auch deutlich komplexer und auf diese Art und Weise brauchst du natürlich länger in der Personalsuche. Das sage ich auch immer wieder dazu, weil viele Leute eben diese Charaktereigenschaften heutzutage nicht mitbringen, gerade heutzutage, weil sie niemals gefördert worden sind. Ja, also man kann sicherlich aus vielen sehr viel machen, aber das ist nicht unbedingt deine Aufgabe, sondern du willst jemanden haben, der da reinpasst. Und dann manchmal merkt man, okay, da sind die Anlagen gut, den können wir diesbezüglich auch entwickeln und dann könnte das auch passen. Ja, aber grundsätzlich musst du damit rechnen, die Personalsuche dauert länger und ist möglicherweise auch kostenintensiver, weil du einfach zum Beispiel länger irgendwelche Anzeigen schalten musst oder einen Headhunter haben musst oder whatever. Aber ich garantiere dir eins, das rechnet sich am Ende x-fach, diese Zeit genommen zu haben, schon allein unter dem Aspekt der deutlich reduzierten Personalfluktuation. Ja, denn der Charakter spielt natürlich auch eine Rolle da drin, ob die Leute überhaupt da bleiben. Und ich habe die Geschichte sicherlich schon mehr als einmal erzählt. Ich erzähle es aber an der Stelle trotzdem nochmal, weil es einfach so ein ganz prägnantes Erlebnis auch für mich war. Das war auf einem meiner Workshops, ich glaube, es war vorletztes Jahr, wo ein Unternehmer, Steuerberater mit mehreren Steuerkanzleien da war und an Tag 1 sagte, naja, also sie haben natürlich immer, das ist in der Steuerberaterbranche so, immer zu wenig Leute und sie suchen immer und sie finden auch immer wieder Leute und dann werden die eingearbeitet und das Doofe ist, die gehen dann nach 12 bis 18 Monaten fast alle wieder. Das heißt, die operieren im Prinzip mit einem Mitarbeiterstamm und dann rotieren immer wieder Leute dadurch. Das ist natürlich irre, was das kostet. Ne? Also nur noch mal zur Erinnerung, normalerweise kannst du das 8- bis 10-fache eines Monatsgehaltes an Fluktuationskosten rechnen pro Mitarbeiter. Also 200.000 Euro sind da ganz schnell mal weg. So, dann lass uns mal alle heulen über hohe Steuern und Inflation und hohe Kosten und so reden. Und diese Fluktuationskosten werden von allen einfach so weggedrückt und keiner erfasst die überhaupt. Und die Leute zucken nicht mit der Wimper. Ja, schwierig, gute Leute zu finden. Wenn du mal sagst, okay, wenn du spezifisch Dinge anders machen würdest, dafür mal investieren würdest, dafür musst du keine 200.000 Euro investieren. Damit ich dir dein Unternehmen, also ich sage es jetzt mal ganz salopp, auf Vordermann bringe, Kultur, Leadership, Teamtraining und so weiter, musst du keine 200.000 investieren. Das wäre ein Mitarbeiter, der das Unternehmen nicht verlässt. Die Fluktuationsquote ist danach garantiert erheblich reduziert. So, also diese Kosten wären ganz, ganz locker in Kauf genommen. So, und jetzt muss man sagen, Steuerberater, der hat ja grundsätzlich sehr viel mit Zahlen und mit Geld zu tun. Deswegen hat mich das so ein bisschen erstaunt, dass er das so locker hingenommen hat. Okay, und dann habe ich denen halt genau diese Dinge auch erklärt. Das ist immer ein 2-tägiger Workshop. Wir gehen da tief, Thema Leadership und auch, wie man es macht und was es bedeutet für eine Kultur und Auswahlkriterien etc. Und dann waren wir an Tag 2 eben bei dem Punkt, wo ich sage, okay, das dauert dann halt auch länger, gute Leute zu finden. Und dann sagt genau der Unternehmer, der einen Tag zuvor beklagt hat, dass die Leute immer wieder so schnell gehen und dass sie ständig neue suchen und ständig neue einarbeiten müssen. Ja, aber die Zeit haben wir nicht. Wir brauchen ja jetzt jemanden. Und da habe ich gemerkt, wie groß die kognitive Dissonanz diesbezüglich bei vielen Unternehmern ist. Weil das ist eins der herausragenden Probleme, nur punktuell auf dieses eine Problem fixiert zu sein, ohne das gesamte Bild zu betrachten. Und das Problem ist halt, da brauchen wir jetzt jemanden. Und völlig zu ignorieren, welche Auswirkungen das in den nächsten Monaten haben wird, nämlich, dass diese Person wahrscheinlich auch nach 12 bis 18 Monaten wieder geht und du wieder jemanden brauchst. Anstatt jetzt zu sagen, investier mal 3 Monate mehr, dann können wir halt nicht so viele Aufträge im Moment annehmen. Und das sind Dinge, die muss man eben mit einkalkulieren. Deswegen da sage ich, es dauert länger und es kostet dich auch mehr Geld. Aber dann habe ich jemanden, der loyal drin bleibt. Ich spare mir also schon mal diese Fluktuationskosten. Zusätzlich wird er einfach besser ins Team passen, die Performance vom ganzen Team möglicherweise verbessern und dementsprechend für höhere Umsätze sorgen. Ja? Also das ist auch rechnerisch sehr einfach zu erfassen, was das an Vorteilen bringt. Deswegen sage ich euch ja, Leadership ist der Moneymaker schlechthin. Denn das ist ein Teilaspekt von diesem Themenkomplex. Ja? Auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterfluktuation mal ganz drastisch reduziert wird und dass nicht Hinz und Kunz hier reinmarschiert, die man dann am Ende nicht gebrauchen kann oder die von selber wieder gehen, sondern dass wir wirklich zumindest 80% die richtigen Leute reinholen, die auch langfristig Lust haben, hier zu bleiben, einfach weil es hier so geil ist, ne? Dafür muss eben diese Kultur auch bestehen. Und da merkt man einfach, wie kurzsichtig das ist, auf der einen Seite drüber zu klagen, dass die Leute nicht lange bleiben. Und wenn man dann sagt, wenn du Leute haben willst, die länger bleiben, dann musst du mehr Zeit lassen. Nee, Zeit haben wir nicht. Das ist genau dieser wirre Scheiß, den ich immer wieder höre. Ich bringe immer wieder das Beispiel. Ich muss ganz schnell irgendwo hinfahren. Und das, weil ich so schnell fahren muss, kann ich nicht anhalten zum Tanken, weil ich muss ja weiterfahren. Ja, wie wird denn das Ganze enden? Wirst du ankommen? Nein. Und das ist hier genauso, das ist schizophren. Das ist diese gleiche Nummer mit, ja, ich bin total in der Überlastung und ich kriege nur Fachkraftaufgaben und 80 Stunden die Woche. Und dann, ja, okay, ich zeige dir, wie das funktioniert. Ja, dafür habe ich aber keine Zeit. Ja, wie willst du dann ein Problem lösen, wenn du nicht bereit bist, dafür ein Investment zu machen, zum Beispiel Zeit? Und einfach auch mal in Kauf zu nehmen, ja, es gibt bestimmte Dinge, die werden jetzt einfach vorübergehend mal nicht so laufen wie bisher. Zum Beispiel werden wir weniger Kunden haben können oder zum Beispiel werden wir möglicherweise eine etwas schlechtere Performance im nächsten Quartal haben, weil ich nicht mehr alles selber mache, sondern weil die Mitarbeiter jetzt von mir dahingehend gecoacht werden müssen, dass sie selber die Verantwortung übernehmen. Dazu ist keiner bereit. Also wursteln alle weiter wie wahnsinnig in ihrem in Flammen stehenden Hamsterrad, drehen wirklich hohl, brennen dabei komplett aus, ruinieren ihre Gesundheit, ruinieren ihre Familien, haben am Ende nichts gewonnen, aber können zumindest sagen, ich habe alles gegeben oder wie, ja, weiß ich nicht. Okay, es führt jetzt auch zu weit vom Thema weg. Naja, wobei, der Leader ist ja auch ein Teammitglied, nicht wahr? So, also letztlich ist es so, Teamplay bedeutet immer das Gleiche. Teamplay funktioniert immer nach den gleichen Regeln und Teamplay produziert die besten Outcomes. Denn es gibt ja keine Einzelleistung. Hat es in der Gesellschaft, in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, würde es nie geben. Alles, was du jemals in deinem Leben bewerkstelligt hast, hast du immer mit der Unterstützung von anderen getan. Egal, ob es in der Schule war, ob es in der Ausbildung war, ob es an der Uni war, ob es in deinem Job ist, ob es in deinem Unternehmen ist. Du arbeitest immer mit anderen Menschen zusammen. Du hast immer Leute, die für dich Strom produzieren, Wasser produzieren. Du hast Kunden, du hast Mitarbeiter. Also dieses One-Man-Show-Ding, das ist ja eine komplette Legende, ist ja kompletter Bullshit. Deswegen ist die Magie ja auch da versteckt in dem Umgang mit anderen Menschen. Sprich Kommunikation, Leadership, Verbindung, Vertrauen, Empathie, offene Kommunikation. Das ist der zentrale Faktor. Und davon hängt ab, ob Menschen erfolgreich sind als Team oder auch als Solopreneure oder nicht. Nur davon. Die Human Skills sind der entscheidende Faktor. Alles andere ist absolut nachgeordnet. Nicht unwichtig, verstehe mich nicht falsch. Ja, es sind ganz, ganz viele wichtige Aspekte auch noch da. Aber die fallen alle nicht ins Gewicht, wenn das nicht stimmt. Deswegen, schau mal hin, wie es in deinem Team tatsächlich aussieht, wenn du in der Lage bist, das zu erkennen. Ansonsten helfe ich dir auch gerne dabei und frag dich doch mal, ob diese Kriterien, die ich heute hier unter anderem aufgezählt habe, in deinem Team tatsächlich vorhanden sind. Nicht so, wir sind schon, super, wir verstehen uns alle gut, tolles Unternehmensklima, haben wir schon. Das höre ich die ganze Zeit, bloß, wie gesagt, die Realität zeigt in über 80% der Fälle, nicht mal annähernd. Es ist ein schöner Traum, warum? Naja, weil allein schon viel zu viel Distanz da ist. Es wird gar nicht genau hingeschaut, sondern man ist zufrieden damit, wenn gerade mal keine großen Konflikte sind und dann heißt es, ist super. Also zwischen Konflikte und super ist ein sehr weites Spektrum. Ja, möchte nur darauf hinweisen. Und deswegen macht es Sinn, da wirklich mal drauf zu gucken und sich vor allen Dingen zu fragen, was wäre möglich in meinem Unternehmen, wenn wir so als Team zusammenarbeiten würden? Wenn du Unterstützung dabei brauchst, sag mir Bescheid. Die Rising King Academy habe ich genau dafür gegründet. Das ist der einzige Mastermind, der all diese Dinge und noch mehr für Unternehmer mit Familie in einem strukturierten Prozess aufgearbeitet, präsentiert und vor allen Dingen, vergiss nicht die Community, die wir haben, wo wir uns gegenseitig dabei helfen und unterstützen. Für jeden Unternehmer, der tatsächlich ein tolles Unternehmen aufbauen will, ist die Rising King Academy der richtige Ort. Links findest du in den Shownotes. So, und jetzt frag dich mal, was möglich wäre mit einem wirklichen Top-Performance-Team. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.